Man sollte erst verstehen, warum sympathisieren Jugendliche mit einer extremen Bewegung? Welche Motive stecken dahinter? Ja, aus diesem Grund kann man den türkischen Ultranationalismus nicht nur als Auslandsextremismus bezeichnen, da die Hintergründe, sich dieser Bewegung anzuschließen, nicht homogen sind. Denn die Anhänger in der Türkei haben andere Beweggründe als postmigrantische Menschen in Deutschland.
Herzlich willkommen zu Knicks Talks, dem Podcast zu aktuellen Themen der Islamismusprävention. Bei Knicks Talks sprechen wir über das, was die Präventions- und Distanzierungsarbeit in Deutschland und international beschäftigt. Für alle, die in dem Feld arbeiten oder immer schon mehr dazu erfahren wollten: Islamismus, Prävention, Demokratieförderung und politische Bildung. Klingt interessant? Dann bleiben Sie jetzt dran und abonnieren Sie unseren Kanal. Knicks Talks. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Hallo und willkommen zur vorletzten Folge von Knicks Talks. Wir sprechen heute mit Derya Buhr über das Thema türkischer Ultranationalismus. Derya ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Modus ZAD im Projekt Transnationale Rechtsextreme und ultranationalistische Bewegungen in postmigrantischen Gesellschaften sowie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg im Bereich islamisch-religiöse Studien. Die Knicks-Bedarfsabfragen zeigen, dass türkischer Ultranationalismus seit einigen Jahren auch für die Präventionsakteure im Bereich islamistischer Extremismus eine wichtige Rolle spielt. Knapp ein Drittel der Befragten nennen türkischen Ultranationalismus als eine Ausprägung des religiös begründeten Extremismus, mit der sie am häufigsten in ihrer Arbeit konfrontiert sind. Die befragten PraktikerInnen wünschen sich mehr Informationen zu türkischem Ultranationalismus. Und diesem Wunsch möchten wir mit dieser Folge nachkommen. Im medialen Diskurs werden religiös begründeter Extremismus, islamistische Ausprägung und türkischer Ultranationalismus gerne mal vermischt. Und wie eingangs erwähnt, landen Lehrkräfte oder Eltern auf der Suche nach Informationen und Unterstützung am ehesten bei Beratungsstellen für islamistischen Extremismus. Derya. Wodurch zeichnet sich denn türkischer Ultranationalismus aus, vielleicht auch in Abgrenzung zu Islamismus?
Der Ultranationalismus ist sozusagen der Kern des türkischen Rechtsextremismus, in dem eine homogene Vorstellung von der Vollkommenheit und besonderen Existenzberechtigung des eigenen Volkes besteht und alle anderen Nationen werden dabei abgewertet und sind auch nicht vollwertig angesehen. Im Islamismus steht die Religion ganz klar im Vordergrund. Da werden alle Menschen unabhängig ihrer ethnischen Zugehörigkeit willkommen geheißen. Und im Islamismus ist es auch so, dass sie säkulare und auch demokratische Systeme ablehnen. Sie verfolgen vielmehr eine fundamentale Linie und bevorzugen einen totalitären Gottesstaat, wo sie ihre Gesetze durch ihre eigenen Interpretationen des Koran entwickeln. Im türkischen Ultranationalismus existiert vielmehr die Vision eines geeinten und mächtigen Großtürkenreiches, in dem alle Turkvölker vereint sind und diese Vereinigung Macht und Stärke ausstrahlt. Man kann das vielleicht halt mit dem Osmanischen Reich so ein bisschen in Verbindung bringen, als Herrschaftsreich sozusagen. Und es gibt auch ein geläufiges Sprichwort, das besagt, Türken, Türkdem Rüşkebir dostu yoktur. Das heißt, Türken haben keine Freunde außer den Türken. Das heißt, der Fokus bei diesem Phänomen liegt also primär auf der türkischen Ethnie. Und auch wie in allen anderen Phänomenbereichen gibt es auch bei den türkischen Ultranationalisten Abspaltungen und unterschiedliche Strömungen. Die bekannteste Bewegung sind bei diesen die Grauen Wölfe. Auf Türkisch heißen sie Ülkücüler, was übersetzt die Idealisten bedeutet, die sich sozusagen an der türkisch-islamischen Synthese orientieren. Neben dieser Strömung gibt es eine Strömung, die sich mehr der Scheinideologie des Pantürkismus annähert. Warum Scheinideologie? Es gibt halt die These, dass alle Türken aus einem Ursprung stammen sozusagen. Und wie die Ülkücüs sind sie ebenfalls nationalistisch. Alle anderen Völker und Nationen werden abgewertet. Sie unterscheiden sich aber in ihrer religiösen Überzeugung voneinander. Denn sie lehnen den Islam als Religion der Araber vollständig ab und orientieren sich eher an ältere Religionen der Turkvölker, ne, wie dem Tengrismus oder auch dem Schamanismus. Und so steht auch bei dieser Strömung wieder die türkische Ethnie im Vordergrund. Und beide Abspaltungen sind sich auch einig, dass die türkischen Figuren in den historischen Kultlandschaften Macht und Stärke und Mut verkörpern und in jedem Fall türkischen Ursprungs seien, ne? Wie zum Beispiel Genghis Khan, der könnte gar keine andere Herkunft haben.
Was ist damit gemeint, wenn von einer türkisch-islamischen Synthese gesprochen wird?
Letztendlich handelt es sich um eine politische Ideologie, die den türkischen Nationalismus mit dem Islam verbindet. Dabei wird eine neue türkische Identität konstruiert, die neben dem Nationalismus auch Kernelemente wie Rechtspopulismus und Islamismus beinhaltet. Diese Ideologie entstand in dieser Form Ende der 60er Jahre und wurde dann von der MHP, also der Partei der nationalistischen Bewegung, die als politische Vertreter der Grauen Wölfe gilt, als Mobilisierungsstrategie auf politischer Ebene eingesetzt. Nach dem Konzept der türkisch-islamischen Synthese besteht die Überzeugung, dass der Islam erst durch das Türkentum seine beabsichtigte Form erhalten habe, sodass der Islam nur durch die Führung von Türken sozusagen erfolgreich sein könne. So, und hier zeigt sich eine indirekte Abwertung anderer Nationen und Völker, denen keine den Türken ebenbürtige Führungsrolle zugeschrieben wird. Der Islam hat allerdings schon in der Gründungsgeschichte in der Türkei eine wichtige Rolle gespielt. Er war beispielsweise als Bindemittel innerhalb der muslimischen Gesellschaft des zerfallenen Osmanischen Reiches gewirkt und war der gemeinsame Nenner zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen. Das hat dann schließlich im Befreiungskrieg zwischen 1919 und 1923 zu einer Mobilisierung innerhalb dieser muslimischen Völker geführt, um sich gegen die Entente-Mächte zu erheben und dem Sieg dann anschließend die türkische Republik zu gründen. Auch nach dieser Republiksgründung hatte der Islam beispielsweise zum Säkularisierungsprozess beigetragen und ein türkisches Nationalbewusstsein innerhalb der aus verschiedenen Völkern zusammengesetzten Gesellschaft geschaffen. Also der gemeinsame Nenner der Türkei und dieser Gesellschaft, der Türkei als Vielvölkerstaat, war demnach der sunnitische Islam, der dann als Bindemittel diente und auch in der Verfassung von 1924 als Staatsreligion anerkannt wurde. Von daher hat der Islam sowohl im türkischen Nationalismus als auch im türkischen Ultranationalismus eine große Bedeutung. Der Ultranationalismus ist aber natürlich eine extreme Form, ne, wo Menschen auch abgewertet werden. Und im Nationalismus ist das nicht unbedingt der Fall. Also man kann halt patriotisch sein und sich zu einer Nation bekennen, aber man muss nicht direkt als rechtsextrem gelten, wenn man Nationalist ist beispielsweise. Und an dieser Stelle ist mir auch wichtig klarzustellen, dass etwas nicht automatisch extrem wird, nur weil der Islam darin vorkommt. Und das ist auch der Grund, warum ich halt zunächst auch einmal diesen Unterschied zwischen dem türkischen Nationalismus und dem Ultranationalismus aufgezeichnet habe, welche Bedeutung der Islam im Allgemeinen für die türkische Nation hat. Ja, es geht darum, dass eine Ideologie durch den Islam extrem wird oder extrem geworden ist, ne, sondern es geht darum, dass der Islam in diesem Sinne als ein politisches Mittel verwendet wurde, mit dem man zum Beispiel die ländliche Bevölkerung mobilisieren kann, die eher traditionell ist, die konservativ ist, die auch eher religiös ist und stärkere Gemeinsamkeiten mit der Partei der nationalistischen Bewegung hat, als mit anderen Parteien, die zum Beispiel ein westlicheres Profil vertreten.
Und vielleicht in Abgrenzung dann dazu, inwiefern trägt der Begriff türkischer Rechtsextremismus, der ja auch immer wieder in Diskursen verwendet wird, zum Verständnis der Bewegung bei? Also könnte man sagen, dass vielleicht Beratungsstellen zum Thema Rechtsextremismus eigentlich die besseren Ansprechpartnerinnen wären bei dem Phänomen?
Also unter Rechtsextremismus versteht man verschiedene Strömungen, rechte Ideologie, unter anderem auch den türkischen Ultranationalismus, in dem homogene Völker verherrlicht werden oder der Gleichheitsgrundsatz abgelehnt wird oder auch der Kulturalismus abgelehnt wird. Also an sich könnte der türkische Ultranationalismus nur bedingt von der Beratungsstelle bearbeitet werden, die sich mit Rechtsextremismus beschäftigen, da diese sich höchstwahrscheinlich eher im Bereich des deutschen Rechtsextremismus auskennen und somit der islamistische Teil des türkischen Ultranationalismus gar nicht bearbeitet werden könnte. Ne, auch wenn es Parallelen zwischen dem deutschen und türkischen Rechtsextremismus gibt, ne, wie zum Beispiel Antisemitismus, ist es dringend notwendig, die Ideologie des türkischen Rechtsextremismus und auch seine Feindbilder, die Abspaltung und auch andere Kernelemente zu kennen. Von daher ist es tatsächlich sehr schwierig, bei Beratungsstellen mit diesem Phänomenbereich zu arbeiten, wenn man in diesem Bereich fremd ist.
Dann bringen wir jetzt noch eine dritte Rahmung des Phänomens mit rein. Und zwar, dass türkischer Ultranationalismus ja, wie bereits erwähnt, bisweilen mit Islamismus gleichgesetzt wird, dann aber auch eher im Bereich des Rechtsextremismus verortet wird, zeichnet sich der deutsche Diskurs dazu ja auch noch auf eine andere Art und Weise aus. Und zwar, dass türkischer Ultranationalismus von den Sicherheitsbehörden als auslandsbezogener Extremismus geführt wird. Was bedeutet diese Kategorisierung für die Wahrnehmung des Phänomenbereichs und darüber hinaus auch für die Wahrnehmung von Menschen mit biografischem Türkeibezug in Deutschland?
Ja, also den Begriff finde ich schwierig anzuwenden. In erster Linie ist es natürlich so, dass dieser Phänomenbereich seinen Ursprung in der Türkei hat. Die Schwierigkeit liegt für mich darin, so ein Phänomen als Auslandsextremismus zu bezeichnen, obwohl es nun mal in Deutschland verankert ist. Das heißt, dieser sogenannte Auslandsextremismus wird in Deutschland auch ausgeführt, der in Deutschland auch existiert, der in Deutschland mit seinen legalen Vereinen vertreten ist, der seine Aktivitäten auch durchführt und dessen Anhängern derzeit auch wirklich aus Deutschland kommen. Das sind sicherlich türkischstämmige Menschen, also ursprünglich aus einer türkischen Ethnie, über die Eltern sozusagen, aber ein Teil der Anhänger sind höchstwahrscheinlich in Deutschland geboren und sozialisiert. Das heißt, der Bezug zur Türkei ist möglicherweise nur durch kurze Aufenthalte gegeben, wie zum Beispiel im Rahmen von Urlaubsreisen. Und die Ideologie dieses türkischen Ultranationalismus, wie der in der Türkei verankert ist und auch mitgeteilt wurde, diese Informationen oder diese Möglichkeit, dies auch in Deutschland, in der Diaspora aufzunehmen, ist natürlich sehr gering. Man hat in Deutschland eine andere Bildung, ein anderes Schulsystem. In der Türkei werden auch diese Themen natürlich in der Schule besprochen. Das gibt's in Deutschland nicht. Da redet man beispielsweise nicht über solche Themen. Die Partei der Ultranationalisten, die MHP, ist beispielsweise in der Türkei legal. Es ist eine legale Partei, die seit über Jahren besteht. Von daher ist auch diese Partei was ganz Normales dort. In Deutschland natürlich nicht. Von daher Auslandsextremismus, da würde ich halt nur bedingt zustimmen, weil das sagt ja auch, wir wollen uns mit diesem Problem nicht wirklich beschäftigen in Deutschland. Die Menschen, die Anhänger dieser Ideologie sind, gehören nicht zu uns. Das ist dann auch wieder dieses Diskriminierende, wo sich auch Menschen alleingelassen fühlen. Die Sympathisanten sind türkischstämmige, türkischstämmige Menschen, die bestimmt in Deutschland Rassismuserfahrungen gemacht haben, deren Eltern, Großeltern Rassismuserfahrungen gemacht haben, die bereits schon diese Wunde mit sich tragen, die andere Gesellschaft zu sein, der andere zu sein, der ausgestoßen, die komische zu sein, ne? Sei es aufgrund der Religion, aufgrund der Kultur, der Sprache. Und in diesem Zusammenhang ist es halt natürlich nicht vorteilshaft zu diskriminieren und sagen, die gehören nicht zu uns, das gehört zum Ausland. Es ist ein Auslandsextremismus wie in Deutschland. Okay, wir müssen jetzt damit umgehen, aber eigentlich gehören die ja nicht zu Deutschland. Und das hat natürlich auch die Gründe, weshalb sich Menschen dazu entscheiden, in solche Gruppierungen beizutreten. Nicht alle, aber auch viele haben natürlich was mit Rassismus zu tun. Ne? Wenn sie sich in Deutschland, wenn sie rassistisch angegangen werden, aufgrund von Ethnie, Glaube, Kultur, was auch immer, und dann aber so eine Gruppierung daneben steht und sagt, so wie du bist, ist richtig, wir denken genauso und wir gründen jetzt unsere Einheit, dann ist es ganz sehr, sehr einfach Zugang zu finden, vor allem für Jugendliche, vor allem für Kinder. Und da muss der deutsche Staat eigentlich ein Auge auf sie haben, er muss auch diese Menschen schützen und er muss sie auch als ein Teil von Deutschland anerkennen. Und von daher, dieser Auslandsextremismus, ja, bedingt zum Teil der Ursprung, ja, aber alles Weitere ist Deutschlands Verpflichtung und alles Weitere ist auch die Verantwortung von Deutschland. Denn diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind in Deutschland sozialisiert. Sie gehören zu Deutschland.
Ja, das ist eine super Überleitung dann auch zum Präventionsbereich. Was braucht es denn deiner Meinung nach für eine gelungene Präventionsarbeit in diesem Phänomenbereich?
Also eigentlich ganz einfach, wenn man schon anerkannt hat, dass es so einen Phänomenbereich gibt, dass es ein Bereich im Extremismus ist und dass es ein Problem ist für Deutschland, dann muss man Leute in diesem Bereich auch ausbilden. Es reicht nicht, nur in Rechtsextremismus oder in Salafismus, in Islamismus die Leute zu bilden. Genau dieser Bereich, türkischer Ultranationalismus, das muss mehr verankert werden. Die Möglichkeiten müssen offen sein für qualifizierte PraktikerInnen, damit solche Phänomenbereiche unterbunden werden, dass es einen Rückgang gibt. Von daher, es ist kein Ausweg, nur Leute im Bereich Islamismus auszubilden oder zu sagen, wir haben Erfahrungen mit Rechtsextremismus aufgrund der deutschen Geschichte. Auch das würde nicht funktionieren, weil auch deutscher Rechtsextremismus und türkischer Rechtsextremismus ganz andere Wurzeln mit sich tragen, ganz andere Ideologie, auch wenn da einiges miteinander passt. Sind es trotzdem unterschiedliche Bereiche. Von daher gibt es da auch keine Alternative. Da muss man wirklich Leute ausbilden, die im Bereich türkischen Ultranationalismus arbeiten. Und dann muss wirklich nur auf diesen Bereich eingegangen werden, sei es historisch, sprachlich, kulturell, religiös. Das ist ein ganz großer Bereich. Und um dort wirklich was zu bewirken, muss man sich nur auf diesen Bereich fokussieren.
Forderungen nach spezialisierten Angeboten und Beratungsstellen gibt es ja auch von anderen Stellen. Vor allem gab es im Präventionsbereich aber kürzlich Budgetkürzungen statt Demokratiegesetz. Das heißt, dass pädagogische Unterstützungsanfragen sich voraussichtlich auch weiterhin an PraktikerInnen richten werden, die eventuell keine spezifische Ausbildung in diesem Phänomenbereich haben. Wie kann Präventionsarbeit mit Jugendlichen in diesem Phänomenbereich trotzdem gelingen?
In diesem Bereich ist es halt besonders wichtig, sensibel mit Jugendlichen, mit Kindern auch umzugehen und erstmal ihnen selber zuzuhören, sich also offen zu sein und erstmal, ob es jetzt türkischer Ultranationalismus ist oder Islamismus, Rechtsextremismus, das heißt erstmal nichts damit zu tun, wenn man mit Jugendlichen arbeitet. Man sollte erst verstehen, warum sympathisieren Jugendliche mit einer extremen Bewegung? Welche Motive stecken dahinter? Ja, aus diesem Grund kann man den türkischen Ultranationalismus nicht nur als Auslandsextremismus bezeichnen, da die Hintergründe, sich dieser Bewegung anzuschließen, nicht homogen sind. Denn die Anhänger in der Türkei haben andere Beweggründe als postmigrantische Menschen in Deutschland. So, da ist ganz viel mit Rassismus verbunden, da ist ganz viel mit geerbten Rassismus, also nicht nur sein eigener, sondern auch von Großeltern, von Eltern. Da ist die Diskriminierung, da ist ständig das Gefühl von, ich bin anders, ich bin komisch, ich gehöre gar nicht zu dieser Gesellschaft. Und das ist schon mal auch ein ganz großer Grund für Jugendliche, sich irgendeiner extremen Bewegung anzuhängen. Was ich halt meistens halt bei PraktikerInnen gesehen habe, ist, dass sie erstmal bewusst oder unbewusst diskriminierend sind, dass sie Rassismen mit sich tragen. Und das verschließt natürlich direkt die Arbeit mit Jugendlichen oder Kindern. Von daher ist es natürlich erstmal wichtig, dass in der PraktikerInnen-Arbeit oder Ausbildung erstmal reflektiert werden müsste, wie selbstkritisch man eigentlich mit sich selber ist, ne? Wie sehr bin ich eigentlich rassistisch? Wie sehr diskriminierend bin ich? Ne? Wenn das jetzt weiße PraktikerInnen sind beispielsweise, gibt es auch sehr oft die Überzeugung, ich bin Praktiker, ich bin Sozialarbeiter, ich kann gar nicht diskriminierend sein, ich kann gar nicht rassistisch sein. Ne, was natürlich nicht stimmt. Auch sie können rassistisch und diskriminierend sein. Und auch wenn Jugendliche sagen, sie als Praktiker, sie sind rassistisch, müsste man auch solche Sachen auch akzeptieren können und reflektieren können und nicht davon ausgehen, dass man solche Eigenschaften nicht hat. Das muss man erst akzeptieren. Das dauert, glaube ich, auch sehr lange, bis man das auch einsieht. Dauert das auch sehr lang. Und dann beginnt die richtige Arbeit mit Prävention und so weiter, egal was für ein Bereich vom Extremismus das jetzt ist. Aber das muss man erst anerkennen. Man muss nachempfinden können, was ein Kind über sein ganzes Leben lang schlucken musste. Die erste Generation, die zweite Generation, das staut sich alles auf. Ne? Also am Frühstückstisch erzählt man dann vielleicht, die Person wurde wieder von denen angegriffen, die Polizei ist nicht gekommen. Das gibt's bei Weißen vielleicht in diesem Ausmaß nicht in Deutschland. Und das sind in Deutschland viel mehr die Gründe, sich irgendeiner Gruppierung anzuhängen. Klar gibt es auch die Gründe, dass man grundauf türkisch extremistisch ist, weil die Familie vielleicht. Das gibt's auch. Aber der andere Bereich, die haben immer persönliche Gründe auch. Das hat politische Gründe, soziale Gründe, auf die man eingehen muss, ne? Und klar gibt es dann natürlich auch den Einfluss aus der türkischen Politik. Das heißt, viele lassen sich auch beeinflussen und auch dort muss der deutsche Staat eingreifen und das unterbinden. Denn es kann nicht sein, dass ein anderer Staat, in diesem Sinn die Türkei, Jugendliche in Deutschland beeinflusst und Deutschland dagegen nichts machen kann. Im Grunde sind das Kinder Deutschlands und nicht Kinder der Türkei oder Jugendliche der Türkei. Aber sie lassen sich von der Türkei beeinflussen, weil die für sie einstehen oder die instrumentalisieren auch ihre Traumata, ne? Im Sinne von, wir fühlen das, der Westen ist eh gegen uns, die sind eh gegen den Islam, eh gegen die Türken, im Osmanischen Reich haben sie dies und das gemacht. Also, ne, die finden auch diese Wunde. Und in Deutschland wird gesagt, das ist ein Auslandsextremismus, wir haben damit nichts zu tun. Diese Jugendlichen gehören nicht zu uns. Dann ist ganz klar, dass man die wegschiebt. Und vielmehr müssen Praktikanten daran arbeiten, also auch diese politischen, gesellschaftlichen, problematischen Strukturen wahrzunehmen und dort die anzusprechen und ihnen auch das Gefühl geben, ich höre euch, wir wissen ganz genau, was in Deutschland passiert. Der vierte, fünfte Schritt ist vielleicht, auf türkischen Ultranationalismus einzugehen. Aber die ersten drei Schritte, finde ich, ist, ihre Lebensrealität zu erkennen, ihnen auch mitzuteilen, dass sie gehört werden, auch wenn die Politik sie nicht hören will. Wir hören euch, wir sehen euch. Und dass man Mitgefühl hat, dass man denen zeigt, wir wollen euch helfen. Ihr seid ein Teil von Deutschland. Auch wenn ihr eine andere Ethnie habt, ne? Ihr gehört zu uns. So, und ich glaube, das fehlt erstmal.
Vielen Dank für das Interview, Derya.
Sie hörten eine Folge von Knix Talks, dem Podcast zu aktuellen Themen der Islamismusprävention. Knix Talks ist eine Produktion von Knix, dem Kompetenznetzwerk islamistischer Extremismus. Knix ist ein Projekt von Violence Prevention Network, UFUG.de und der Bundesarbeitsgemeinschaft religiös begründeter Extremismus, kurz BAG-RELEX. Ihnen hat der Podcast gefallen? Dann abonnieren Sie uns und bewerten Knix Talks auf der Plattform Ihres Vertrauens. Wenn Sie mehr zu Knix erfahren wollen, schauen Sie doch auf unserer Webseite www.kn-ix.de vorbei. Und wenn Sie sich direkt bei uns melden wollen, dann können Sie das natürlich auch machen, mit einer E-Mail an info@kn-ix.de. Wir freuen uns über Ihre Anmerkungen und Gedanken. Knix wird durch das Bundesprogramm Demokratie leben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Weitere Finanzierung erhalten wir von dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung in Sachsen-Anhalt, der Landeskommission Berlin gegen Gewalt und im Rahmen des Landesprogramms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus. Die Inhalte der Podcast-Folgen stellen keine Meinungsäußerungen der Fördermittelgeber dar. Für die inhaltliche Ausgestaltung der Folge trägt der entsprechende Träger des Kompetenznetzwerks Islamistischer Extremismus die Verantwortung.